Deutschlandfunk Kultur Lesart.
So an die 60, 70 Bücher nehmen wir monatlich in die Hand, in den Blick, wenn es reicht. Und immer zum Monatsbeginn suchen wir unsere Favoriten aus. Stellen Sie Ihnen vor, die Lesart-Bestenliste. Dazu sind jetzt Stefanie von Oppen und Christian Raphansel aus der Lesart-Redaktion ins Studio gekommen. Guten Morgen, hallo zusammen.
Hallo.
Ja, guten Morgen.
Was für Bücher hat die Redaktion dieses Mal ausgewählt, Stefanie?
Ja, also wir suchen ja jeden Monat nach Rezensionen und Gesprächen über aktuelle Bücher, die irgendwie besonders lobenswert und hervorhebenswert sind. Und diesmal ist es uns sogar gelungen, thematisch verwandte Titel zu finden. Es ist uns nämlich aufgefallen, dass es einige sehr gute Bücher gibt, die Zukunftsszenarien respektive dystopische Settings beschreiben. Und die haben wir nun also für unsere Septemberliste ausgewählt.
Ja, das war ganz spannend, weil die Kolleginnen kamen dann eben mit ihren Belletristikvorschlägen und sagten, Mensch Christian, wir haben hier lauter Zukunftsbücher. Hast du da nicht auch noch passende Sachbücher? Und doch, wir haben welche gefunden.
Also, sowohl Belletristik als auch Sachbücher. Christian, du bist unser Lesart-Sachbuchmann. Welche Zukunftsfragen behandeln denn die Sachbücher auf dieser Liste, die besonders toll sein sollen?
Also zwei Sachbücher haben wir drauf bekommen. Das eine dreht sich um die Zukunft der Demokratie und das andere um die Genschere, also CRISPR. Ich fange mal mit dem an. Der Codebreaker heißt das Buch von Walter Isaacson. Und das ist tatsächlich ein Buch quasi über eine, ja, man weiß noch nicht so genau, ob Utopie oder Dystopie, also eine bahnbrechende Erfindung jedenfalls. Also dieses Editieren, quasi Umprogrammieren des menschlichen Genoms, weil, also da steckt eine Menge Wissenschaftsgeschichte drin, aber dann eben auch die Frage, sollte man alles erforschen und erfinden, was man so erfinden kann? Denn mit der Genschere lassen sich natürlich ganz wunderbare utopische Dinge erreichen, wie zum Beispiel Erbkrankheiten heilen, die wir bislang nicht heilen könnten. Da kommt aber schon so ein dystopisches Moment mit rein, weil das ist unfassbar teuer. Das heißt, es ist völlig klar, das wird nur für sehr wenige funktionieren. Das wird das Gesundheitssystem noch weiter spalten. Und ja, das Buch dekliniert viele Möglichkeiten durch, die da so drinstecken in der Genschere, und richtig dystopisch wird es dann zum Beispiel, wenn der Autor dann Putin, ausgerechnet Putin zitiert, der schon davon träumt, man könnte ja empathielose Supersoldaten züchten. Also möglicherweise steckt auch das in dieser Technologie drin. Unser Kollege Florian Felix Weyer, als er dieses Buch hier vorgestellt hat, hat auch gesagt, das ist ein Buch über wir stehen eigentlich vor einem Atomspaltungsmoment. Also wird es eine Utopie, Dystopie? Wir wissen es noch nicht genau. Das ist das eine. Das andere habe ich gesagt zur Zukunft der Demokratie. Das ist von dem Schweizer Philosophen Andreas Urs Sommer, so rum die Vornamen. Demokratie für das 21. Jahrhundert. Er ist Schweizer, das heißt, er ist für eine direkte Demokratie. Er meint, die Repräsentation hat sich eigentlich überholt, weil wir so eine individualisierte Gesellschaft sind. Das funktioniert nicht mehr. Kann man natürlich sagen, okay, das klingt erstmal total utopisch, dass wir alle über alle Fragen eigentlich immer gemeinsam abstimmen. Das hat natürlich aber auch dystopische Ideen, wenn man sich so überlegt, naja, wenn wir eine Volksabstimmung über, was weiß ich, Wiedereinführung der Todesstrafe haben, Volksabstimmungen über Abtreibungsrecht, Minderheitenrechte. Er ist da sehr optimistisch. Er sagt irgendwie, wir sind nicht per se irgendwie Demokraten oder Nicht-Demokraten. Wir werden Demokraten durchs Einüben. Und deswegen glaubt er, das sei was Utopisches und auch nicht über Nacht. Das ist ein Szenario für das Jahr 2072, das er entwirft. Also in 50 Jahren erst, Andreas Urs Sommer, eine Demokratie fürs 21. Jahrhundert. Das sind die beiden Sachbücher.
Das waren aber schon mal schöne Brocken, Christian, danke. Was für eine Zukunft entwerfen denn die Romane, Stefanie? Ähnlich?
Ja,
dystopisch.
Das ist auch ja durchaus dystopisch gefärbt. Also da gibt es ein Buch von Stefan Mensching, Hausers Ausflug. Und darin geht es um einen Unternehmer, der eine Firma mit dem zynischen Namen Airdrop betreibt. Und Airdrop produziert sargähnliche Kisten, und in die werden abgelehnte Asylbewerber gesteckt, um dann mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen und abgeworfen zu werden. Also in den Heimatländern quasi der abgelehnten Asylbewerber. Naja, und eines Tages findet sich dieser Hauser, dieser Unternehmer selbst in so einer Kiste wieder, zu seiner großen Verwunderung, und er landet einsam und allein irgendwo in der syrischen Wüste. Und jetzt muss er erstmal sich allein durchkämpfen. Er lebt ein Abenteuer nach dem anderen und ist die ganze Zeit am Überlegen, wer kann ihm das denn angetan haben, wer das getan hat und mit welcher Absicht, erfährt man nie. Er hat auf jeden Fall den Pass eines Asylbewerbers quasi in seiner Tasche. Also er kann sich noch nicht mal mehr als Deutscher ausweisen, aber es würde ihm eh nichts bringen, weil er da irgendwo in der Wüste ist und irgendwann von einem Hirten als Geisel genommen wird, von dem teilweise furchtbar misshandelt wird, und da entwickelt sich dann auch so eine spezielle Beziehung, und man denkt erst, okay, das ist ein Mensch aus der Zivilisation, und der tritt dann dem Archaischen gegenüber, und irgendwie dauernd geht dem Hauser von falschen Vorgaben aus. Also immer wieder reagiert der Hirte ganz anders, als er sich das in seinem Inneren vorstellt. Und dann irgendwann beschimpft er ihn auf das Übelste auf Deutsch. Und da stellt sich dann heraus, dieser Hirte kann Deutsch. Er hat ihn genau verstanden. Und die Frage steht im Raum, ist er vielleicht auch ein Asylbewerber, der dann irgendwann wieder zurückgekommen ist? Und,
ja, da ist man ja schon bedient beim Zuhören, Stefanie.
Also das ist schon ein abenteuerlicher Roman, der aber eben einfach ein krasses Setting beschreibt. Und im Prinzip ist dem Stefan Mensching damit eine ziemlich sarkastische Parodie, aber eben auch Dystopie auf die deutsche Asylpolitik gelungen. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das uns aufgefallen ist, Der letzte weiße Mann von Moshin Hamid. Und das ist auch so eine Art Versuchsanordnung. Da steht auch wieder ein Mann im Mittelpunkt. Andres, so heißt der, wacht eines Morgens auf und stellt fest, dass seine Haut tiefbraun geworden ist, was ihn zunächst mit Entsetzen erfüllt. Und es erinnert tatsächlich ein bisschen an die Verwandlung von Kafka, hat unser Rezensent dann auch, als er diese Rezension dazu gemacht hat, so definiert. Und er traut sich erst gar nicht auf die Straße, meldet sich krank, aber irgendwann kann er nicht mehr anders, muss vor die Tür. Und dann zeigt sich, dass mehr Menschen genauso dunkelhäutig werden wie er. Und das Leben in der Stadt gerät völlig aus dem Gleichgewicht, so als würde eine Pandemie, eine Krankheit grassieren. Die Menschen fangen an, übereinander herzufallen. Ein aufgebrachter Mob zieht durch die Straßen und es kommt zu Hamsterkäufen. Die Regale der Supermärkte sind komplett leer. Aber schließlich wendet sich das Blatt. Die Menschen beginnen sich an ihren Zustand zu gewöhnen und eine friedliche, dunkelhäutige Zukunft deutet sich an. Also da ist auch einem dem Autor eine ziemlich gelungene Parabel über Rassismus in den Weg gekommen.
Ich muss ja sagen, als Sachbuchredakteur, als die Belletristik-Kollegin mit diesen beiden Titeln ankam, die ich nicht gelesen hatte, sondern halt nur wusste, so grob, um was geht es. Ich habe gedacht, meine Güte, was für eine pädagogische Literatur. Aber ihr habt mich überzeugt, ist es nicht? Es klingt so furchtbar pädagogisch.
Nee, ist es tatsächlich nicht. Also es klingt natürlich alles, es ist natürlich auch total konstruiert, klar. Aber gut, das haben wir in der Literatur immer wieder, solche Settings. Also bei dem Hamid, Moshin Hamid fällt einem tatsächlich auch zum Beispiel die Pest ein oder die Stadt der Blinden von Sarah. Ramago, also so ein bisschen ähnliches Setting. Mhm. Aber das ist nicht, man kann nicht sagen, dass es pädagogisch ist, sondern es ist einfach auch sehr gut erzählt und auch sehr nachvollziehbar, die Geschichte. Also man kann sich auch wunderbar in die Charaktere hineinversetzen und ist auch durchaus witzig.
Okay,
also
gerade
der Mensching ist auch witzig. Also Christian, du kannst es dir überlegen, es lohnt sich die Lektüre, würde ich sagen.
Ich meine, bei solchen Büchern ist natürlich mittlerweile, glaube ich, schon die Pointe, dass früher so Utopien, Dystopien ja immer wirklich so weit als Science Fiction angelegt waren. Bei diesen zwei Büchern hat man jetzt den Eindruck, das ist ziemlich realistisch und ziemlich könnte genauso passieren und könnte genauso sich ereignen. Es fehlt noch ein Buch auf der Liste, wenn ich drüber gucke, das ist die Theresia Enzensberger Auf See. Ist das noch ein Roman, ein Zukunftsroman? Das ist, glaube ich, so eine Mischung, ne?
Ja, das ist so eine Mischung, genau. Das ist also Fiktion, aber mit einem ordentlichen Schuss Sachbuch, würde ich jetzt mal sagen. Spielt auch so in der ganz nahen Zukunft eigentlich auf See. Das geht um eine künstliche Seestadt, die vor der deutschen Küste schwimmt, so als Zufluchtsort gedacht, als grüne Utopie, weil nämlich auf dem Festland schon so gesellschaftlicher Kollaps droht. Was ich da sehr hübsch finde, und das sind dann eben diese Sachbuchelemente, es gibt solche Pläne ja. Also irgendwie so libertäre Tech-Milliardäre wie Peter Thiel, die wollen ja genau sowas machen, so künstliche schwimmende Staaten, um sich irgendwie der Verantwortung der gesellschaftlichen Verantwortung zu entstehlen und auch nicht mehr irgendeinem Gesetzgeber zu unterstehen. Und naja, in diesem Fall hier bei Enzensberger, das kippt sehr schnell. Diese Utopie wird dann irgendwie zu so einer Art Sekte, irgendwie der Tech-Führer wird dann irgendwie zu einem Guru und alle müssen für ihn arbeiten und die Protagonistin ist dann die Tochter, die dagegen aufbegehrt. Und der Clou ist eben wirklich diese erkennbaren Anleihen aus der Realität, und das Buch hat verschiedene Ebenen. Das heißt, sie hat auch noch historische Utopien, die sehr schnell in Dystopien kippen, wie hier überhaupt alles in Dystopien kippt in diesem Roman. Finde ich ganz spannend. Theresia Enzensberger Auf See, übrigens auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
Also, eine wirklich dystopisch-utopische Liste dieses Mal. All the way, ne?
So teils, ne?
All the way, absolut.
Dankeschön, genau. Stefanie von Oppen und Christian Raphandl über unsere Lesart-Literatur-Bestenliste. Für den Monat August im Netz finden Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de.